Stell mir jetzt vor, wir sind in der Synagoge zu Nazareth vor über 2000 Jahren. Und Jesus, als ein Kind seiner Stadt, steht dort und liest. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ein bisschen die Vorgeschichte sagen. Jesus ließ sich taufen. Bei seiner Taufe hat Gott selbst sich an ihm als der Segnende, der Bestätigende erwiesen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nach der Taufe führte ihn der Geist in die Wüste. Und in der Wüste fastete er 40 Tage lang. Körperlich, psychisch, geistlich eine Herausforderung. Und diese Herausforderung nimmt der, der nicht glücklich ist über diesen Jesus, der schon versucht hat, ihn als kleines Kind zu eliminieren, war und versucht ihn. Dreimal. Und Jesus, der die Schriften kennt, der sie nicht nur im Kopf hat, sondern im Herzen hat und der voll des Geistes ist, wie es auch hier am Beginn der Schrift steht, er widersteht dieser Versuchung, der Versuchung Satans. Und er beginnt seine Mission. Er geht herum in Galiläa und man hört in den Anfangszeilen, die eben vorgelesen wurden, ja, man hat gehört in Kapernaum, was der da alles gemacht hat. Aber er ist ja der Sohn der Stadt, des Ortes Nazareth. Unser Jesus. Unser Jesus. Wir haben etwas, worauf wir stolz sein können. Jetzt kommt er sicher her und wird hier auch die Show abziehen. Jesus! Ein Kind, ein Sohn aus Nazareth. Wie war denn Nazareth bekannt? Vielleicht ist euch diese eine Stelle im Johannesevangelium vertraut, wo ein Gespräch Philippus mit Nathanael stattgefunden hat. Wie war die Antwort von Nathanael, als er gehört hat, da ist ein Prediger aus Nazareth? Was hat er gesagt? Also sag mal ganz ehrlich, was kann aus Nazareth irgendwas Gescheites kommen? Und auf einmal ist da ein Mann, von dem die Rede ist, der hat Blinde sehend gemacht. Der hat Wunder getan in Kapernaum. Das war 30, 40 Kilometer weiter entfernt. Meine, was er dort kann, das soll er mal zeigen, was er drauf hat. Und würde ich mir auch erwarten. Ne? Gut, das ist so die Vorstellung. Also, was war die Erwartungshaltung seiner Leute in Nazareth? Wie saßen sie dort? So wie ihr heute? Ich habe mir gedacht, ich mache einen Vergleich, der uns vielleicht helfen kann. Oft wünsche ich mir, Herr, füll mich mit deinem Geist. Füllen, von oben bis unten, bis in die Zehenspitze und bis in die Hand, in die letzte Haarwurzel. Füll mich. Und da geschieht etwas, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dann sind wir so wie ein Schwamm, der in den Geist hineintaucht. Und wenn ich so wie dieser Schwamm voll gesogen bin in den Heiligen Geist, dann habe ich viel weiterzugeben. Viel. Ja? Und ich tauche mich jeden Tag wieder neu ein und ich bin erfüllt von ihm. Es kann allerdings auch anders sein. Es kann sein, dass ich bin wie ein Schwamm. Ich möchte auch etliches von Gott haben. Ja, Geist, wenn dazu der Geist Gottes notwendig ist, ist ja, soll das so sein. Aber es mag sein, dass ich mir etwas überziehe. Vielleicht ziehe ich mir über Worte wie, das kann nicht sein, das ist der Sohn vom Zimmermann, das ist ein ganz normaler Mann. Was will man der sagen? Vielleicht habe ich auch noch andere Vorurteile. Vielleicht bin ich anders geprägt und sage, ja, also so genau brauche ich das auch nicht nehmen. das ist Religion und alle Religionen haben irgendwie ihre Wahrheit. Aber natürlich, der hat den Geist Gottes, ich will den auch haben. Hm? Geist Gottes, erfülle mich, erfülle mich. Naja, was glaubt ihr, wenn ich das jetzt aufmache, wie viel hat der Schwamm sich vollgesogen mit dem Geist Gottes? Die Menschen, die in der Synagoge gesessen sind, waren so wie ihr. Es heißt, nach seiner Gewohnheit ging Jesus in die Synagoge. Er war es von klein auf gewohnt. Vielleicht gab es auch Kindergeschichten, keine Ahnung. Aber er hat viel mitgenommen. Er kannte die Schriften. Und er konnte davon ausgehen, er hat hier in der Synagoge Leute vor sich sitzen, die die Schriften ernst nehmen, denen die Schriften wichtig sind. Es heißt in der Schrift, einmal als Johannes im Gefängnis sitzt, wo er verunsichert war, jetzt sitze ich da im Häfen, dunkel ist, kalt ist, Hunger habe ich, sag einmal, habe ich mich da in irgendwas verrannt? Und er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, hey, bist du derjenige, auf den wir warten? Und was antwortet ihm Jesus? Jesus antwortet ihm, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glückselig die, die sich nicht an mir ärgern. Welch ein komischer Satz. Warum sollte man sich über sowas ärgern? Der sagt nur gute Sachen und da ärgern sie sich drüber. Also eine eigenartige Sache. Habt ihr euch noch nie darüber gewundert, warum das dasteht? Und die Antwort finden wir in dieser Stelle, wie ich meine, in Lukas. Er steht dort. Er gibt ihnen jenes Zitat aus Jesaja 61, auf das er sich auch in der Antwort an Johannes bezogen hat. Aber in Johannes, dem Täufer, hatte er jemand, der die Schrift nicht nur kannte, sondern lebte. Und Johannes hat verstanden, ja, er ist es. Daran werden wir den Messias erkennen. Ja, es ist richtig. Wir müssen auf niemand anderen warten. Aber wenn wir in dieser Geschichte eben weitergehen, dann dürfen wir sehen, was verspricht denn hier der Schreiber aus dem Jesaja-Brief, aus dem Buch Jesaja. Was sagt er denn da? Es wird ein Ende des Elends geben. Es werden die Defizite körperlicher, geistlicher, sozialer Art verschwinden. Aber warum haben sich die Leute in der Synagoge in Nazareth so darüber echauffiert? Jesus ist großzügig, er macht keine Unterschiede. Er sagt nicht, was der, du bist unterste Klasse, das sortieren wir gleich mal aus, und du hast nichts studiert, du sowieso, und Ausländer, na bitte, Ausländer raus, wenn, dann nur für uns Israeliten, für uns die Auserwählten. Nein, das hat er nicht gemacht. Hat den Leuten in der Synagoge nicht wirklich geschmeckt. Und wirklich ungut für sie war, okay, sie haben gemerkt, wie das an ihrem eigenen Gewissen reibt. Könnte es sein, dass der da oben recht hat? Kann das sein, dass der allen Ernstes vielleicht der Messias ist? Schauen wir uns die Leute noch ein bisschen näher an, die in der Synagoge sitzen. Er spricht zu Menschen des auserwählten Volkes Gottes. Sie stützen sich drauf. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und dieses Volk Gottes hat Erfahrung gemacht mit Gefangenschaft, mit Sklaverei. Wir lesen in Ägypten, wo Gott sie rausgeführt hat. Wir lesen im Alten Testament babylonische Gefangenschaft. Wir lesen über die Unterdrückung der Assyrer. Und zu dem Zeitpunkt, wer war denn da gerade dran, der ihre Freiheit eingeschränkt hat? Die Römer. Die Römer waren keine Regierung, die den Israeliten gesagt hätte, macht sie euer Geschäft, Hauptsache wir kassieren, aber alles andere, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nein, zur Zeit Jesu hatte das Volk Israel eine große Sehnsucht danach, endlich frei zu sein. Sie erwarteten was? Sie erwarteten und erhofften einen Messias, der die ganzen Äußerlichkeiten radikal verändern würde, der mit einem Schwert reinschlagen würde, der die Römer vertreiben würde, der ihnen ein besseres Leben bieten würde. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Buch, ein altes Buch, und ihr schlagt das auf, und auf einmal seht ihr, das kann es aber echt nicht sein, von wann ist das Buch? Ich meine, ganz ehrlich, also das schreibt ja von mir. Also, wie kann denn das sein? Bei Jesus war das genau die Situation. Nur er hat sich nicht darüber gewundert. Das ganze Alte Testament, wo immer er es letztlich aufgeschlagen hat, er als der Sohn Gottes war von Anfang an mit dabei. Er kannte sich aus, er wunderte sich nicht, als er Jesaja aufgeschlagen hat, dass auf einmal von ihm die Rede war. Im Gegenteil, er konnte aufrecht sagen, Leute, habt ihr mir zugehört? Das hat sich erfüllt. Es hat sich in mir erfüllt. Ich würde mir denken, naja, schon eigenartig, also entweder gab es da vor vielen Jahren einen Doppelgänger, also unwahrscheinlich, von mir, oder jemand hat so viel Fantasie gehabt vor 700 Jahren, dass das Beschriebene just auf mich zutrifft. Oder jemand, der über Zeit und Raum hinweg über diese Welt Bescheid weiß, will mir etwas mitteilen. Also Jesus wunderte sich nicht. Aber ist euch bewusst, eigentlich sollten wir so ein Déjà-vu tatsächlich auch haben, weil von uns spricht auch die Schrift. Ich sage euch ein kurzes Beispiel. Als vor meiner Bekehrung, ein Jahr davor, bin ich auf die Uni gekommen, musste ausfüllen, Bekenntnis, römisch-katholisch habe ich damals nicht eintragen wollen, weil ich mir gedacht habe, ich glaube eigentlich nicht dran. Und das war aber der Auslöser, dass ich Gott provoziert habe, sage mal so. Ich habe gesagt, hey Gott, ich weiß nicht, ich sollte da jetzt was ausfüllen, aber wirklich glauben tue ich das nicht. Aber du hast da eine letzte Chance. Ich gebe dir jetzt für 3 Monate Zeit, ich war eh großzügig, 3 Monate, zeigen wir mal, dass es dich gibt. Und ich hatte so meine Vorstellungen, wie Gott das wohl machen würde. Ja. Und ich habe ihm versprochen, weil ja die Bibel das Buch ist, wo ich davon ausgehen konnte, dass man Gott kennenlernt, habe jeden Tag vor dem Schlafengehen die Bibel gelesen. Und es war Urfahrt. Gut, nach 3 Monaten habe ich gesagt, Gott, ich habe dir die Chance gegeben, aber offensichtlich nutzt du sie nicht oder es gibt dir nicht, das war's. Ungefähr ein halbes Jahr danach ist mir Gott begegnet in Deutschland und ich habe eine überwältigende Bekehrung erlebt. Und meine Freunde gaben mir damals eine Bibel und ich habe mir gedacht, na, habe ich schon alles mal durchgemacht. Aber weil meine Freunde sagen, das ist wichtig, also lese ich. Und ich fing an im Matthäus-Evangelium und ich war total fertig. Das gibt's überhaupt nicht. Woher weiß der das? Woher weiß der, wer ich bin und wie es mir geht? Was ich brauche? Was hat sich geändert in diesem halben Jahr? In diesem halben Jahr hat sich das geändert. Der Geist Gottes ist in mein Leben getreten und ich durfte Dinge erkennen aus der Schrift. Und ich durfte erkennen, der redet von mir. Die Leute in der Synagoge von Nazareth wollten eine Auslegung haben. Aber sie haben keine Auslegung bekommen. Hier stand die lebendige Auslegung vor ihnen. Hier stand der Messias vor ihnen und hat ihnen Ziel und Auftrag seines Kommens erklärt. Er sagt, die Bettelarmen, die danach verlangen, dass ihnen geholfen wird, die um Hilfe flehen, die Gebeugten, die geistlichen Bettler, wie es in der Bergpredigt heißt. Selig sind die geistlichen Bettler, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Sie kommen da hinein, weil sie die rechte Herzenshaltung haben. Zu ihnen spricht er. Er spricht von denen, die Befreiung wollen. Braucht jemand von euch Befreiung? Niemand ist hier eingesperrt. Keiner ist hinter Gittern. Befreiung. Wenn wir nur nach Äußerlichkeiten gehen, denken wir, geht es uns ziemlich gut. Hier geht es aber auch um die Befreiung von Angst und Furcht. Befreiung von Stolz und Neid und Eigensinn und Vorurteilen. Haben die Hörer in Nazareth das mitbekommen? Es geht um Blinde. Ich habe Brillen, man kann sich ja weiterhelfen. Blind sein ist schon nicht so angenehm. Aber redet er da davon? Es heißt, Blinde, jene, die von ihrer Sicht beraubt wurden. Wer hat sie denn blind gemacht? Blind wofür? Blindheit, weil sie in Gottes Ferne waren, in Dunkelheit. Und Jesus als das Licht der Welt wollte hier wieder ein Sehen bewirken, wollte diese Orientierungslosigkeit lösen. Und es ist die Rede von Misshandelten. Der Messias steht zu den zu kurz gekommenen, zu den Vergewaltigten, zu jenen, die innerlich bedrückt sind. Innerlich bedrückt sind auch durch die Macht des Dämonischen. Der Mensch ist sehr unter Druck gesetzt. Er hat eine bedrückende Existenz, viele. Aber er kommt mit dem Evangelium hinein und möchte, dass der Machthaber, der uns regiert, von seinem Thron gestürzt wird und Gott selbst sich auf den Thron setzen kann. Der Machthaber, der uns jetzt regiert, er will uns unterdrücken, einengen, würgen, fehlsteuern. Wenn wir Jesus auf unseren Thron Platz nehmen lassen, dann sagt er, ich führe euch in die Freiheit. Und er verwendet dafür in dem Text hier auch das Wort oder das Zitat, wo es heißt, und es wird ein Jubeljahr ausgerufen. Im Deutschen könnte man denken, es ist falsch, Jubel, nein, es sollte Jubel heißen. Jubel sollte es wahrscheinlich auch heißen. Aber Jubel hieß, das war so ein Horn von einem Widder und da wurde reingeblasen und das sollte ankündigen, hey, es ist ein Jahr der Freiheit ausgerufen. Das wurde damals Mose gesagt, nach 50 Jahren, es soll ein Jubeljahr da sein. Niemand aus dem Volk Israel sollte unfrei sein, sollte misshandelt sein, sollte Schuld mit sich herumtragen. Im 50. Jahr sollten alle wieder Freiheit erlangen. Leider ist das in der Geschichte Israels nie durchgezogen worden. Aber Gott wollte diese Amnestie der Verschuldeten. Er wollte haben, dass die Verhafteten freigelassen werden. Er wollte haben, dass denen, die keinen Besitz haben, ihr Besitz wieder zurückgegeben wird. Was war die Berufsaufgabe dieses Messias? Was war die Berufung des Messias? Jesus sagt, vor 700 Jahren war das eine Weissagung, aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich Gegenwart. Das ist eure Chance. Nützt sie. Jesus hat sein Programm aus den Schriften heraufgenommen. Und er sagt, wie schaut das Jubeljahr aus? Ein willkommenes Jahr des Herrn. Willkommen. Ist er willkommen? Ich bin gesandt, ein Jubeljahr auszurufen. Das war damals für ein Jahr angesetzt. Aber die Zuhörer in der Synagoge in Nazareth, die haben mal nachgerechnet, also Jubeljahr, wenn ich jetzt da nachrechne, also heuer ist kein Jubeljahr dran. Also nach der Berechnung, was redet er davon, Jubeljahr, der hat offensichtlich nicht gescheit gerechnet. Jesus rechnet nicht. Da, wo er hinkommt, ist ein Jahr der Befreiung des Herrn. Und dieses Jahr ist glücklicherweise nicht nur ein Jahr, sondern es ist der Zeitpunkt, wo Menschen sich ihm zuwenden, sodass er das umsetzen kann, was er über Jesaja, über Lukas bereits angekündigt hat. Aber was heißt das für die Leute, die hier drinnen sitzen und sagen, Jubeljahr, ich meine, was bildet der sich ein? Was glaubt der, wer der ist? Er ist der Sohn des Zimmermanns. Bildet der jetzt da ein, dass er vielleicht der Prophet ist oder der Messias vielleicht? Na, Wahnsinn. Jubeljahr heißt für die, die zuhören, aber auch, Also, die Sklaven, die ich habe, also die lasse ich sicher nicht frei. Muss ich ja selber arbeiten. Güter zurückgeben, dann muss ich mir ja wieder neue kaufen. Wiederherstellung von Gerechtigkeit, nein, ich meine, der ist selbst schuld. Herstellung des vollen Lebens, nicht nur für mich, sondern auch für die, die aus welchen Gründen auch immer diese Freiheit und Gerechtigkeit nicht erleben. Jesus orientiert sich an der Wirklichkeit, nicht an Berechnungen von Jahren. Und er will auch die Folge von Sünde aufheben. Er ist dazu berufen und letztlich wir auch als seine Kinder. Die Zuhörer argumentieren, es ist kein Jubeljahr, wer bist du? Jesus sagt, hey, wir warten nicht auf irgendetwas. Jetzt wird die Schrift erfüllt, jetzt bin ich da. Und die Zuhörer empfinden das als anmaßend. Sie finden es so anmaßend, dass sie ihn rausschubsen und über einen Felsen hinunterstoßen wollen. Aber Jesus hat Autorität. Er schaut sie an, jeden. Und geht durch sie hindurch. Es war noch nicht sein Zeitpunkt da. Circa 3 Jahre später haben andere diese Tötung letztlich umgesetzt. Die Zuhörer in Nazareth wollten so viel sehen wie die in Kapernaum. Sie als ihre Heimatstadt hatten ja quasi ein Anrecht darauf, dachten sie. Sie hatten das Privileg, einen vielleicht großen Mann in ihrer Mitte zu haben. Durch Jesus hätte Nazareth als geringschätziger Ort endlich vielleicht doch ein Ansehen bekommen können. Man hätte sagen können, was denn, Jesus ist aus Nazareth und ich auch. Vielleicht sagen das die Leute in Hallein auch, Marcel Hirscher, was denn, der beste Skifahrer in Österreich, aus Hallein, bin auch aus Hallein. So ein bisschen etwas nimmt man sich ja da gerne auch mit. Vielleicht wollten sie das, ich weiß es nicht. Jesus hat aber hier nicht mitgespielt. Sie hätten gerne gehabt, ein bisschen Show, etwas auch zur Schaustellung. Komm, mach doch ein bisschen, zeig uns was du kannst. Nicht nur reden, ich meine reden, ist schön, dass du redest, aber zeig uns doch auch etwas. Wir erinnern uns, kurze Zeit davor war die Versuchung in der Wüste. Bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, na dann mach doch. Jesus ist dem Teufel widerstanden. Hier ist er in seiner Heimatstadt. Was könnte er nicht alles machen? Er hätte die Massen hinter sich. Aber Jesus macht kein Schauwunder. Fühlten sich die Zuhörer von Jesus, fühlten sie sich als Verlorene oder hielten sie sich für ein Volk der Gerechten? Oder praktizierten sie letztlich nur Aberglaube? Wir sind das gerechte Volk, das auserwählte Volk. Haben Sie verstanden, dass mit diesen Segnungen letztlich Vorrechte verbunden sind, aber mit diesen Vorrechten auch Verpflichtungen? Und er sagt, erinnert euch, Leute, erinnert euch, das war schon einmal so. 3,5 Jahre Trockenheit, Hungersnot. Das Volk Israel hat sich nicht ausgestreckt, um auf Gott zu hören. Aber da war eine Witwe, die war es. Und ihr wurde geholfen. Und dann noch ein anderer, ein Ausländer. Einer, der voll Aussatz war. Es gab so viele Aussätzige in Israel. Aber wem wurde geholfen? Einen Ausländer. Und da sind sie verrückt geworden. Boah, was? Der Messias würde einen Ausländer, einen Fremden bevorzugen, bevor vor uns? Das geht überhaupt nicht. Dem müssen wir ein Ende setzen. Die Juden wollten keinen Sünderheiland. Sie wollten einen Messias, auf den sie stolz sein konnten, der was hergab. Aber Jesus hat hier nicht mitgespielt. Wie geht's uns heute? Wie ist es für uns heute? Wollen auch wir heute nur jemand, der sich gut mit unseren Äußerlichkeiten auskennt, zu dem wir kommen, wenn wir lästige Krankheiten haben oder den wir bitten, unsere finanziellen Krisen zu beenden, der uns endlich einen beruflichen Neustart geben soll und bitteschön auch endlich den passenden Lebenspartner? Die Erwartungen der Menschen in der Synagoge von Nazareth hat Jesus nicht erfüllt. Statt einer Show zeigte er ihnen, wo sie vor Gott stehen. Und daher wollten sie ihn als Gotteslästerer töten. Das Gnadenjahr Gottes beginnt also mit der Vertreibung Jesu aus seinem Heimatort. Das Gnadenjahr werden andere erleben. Schade. Nicht die aus Nazareth. Er hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Er ist jetzt ein Vertriebener aus seiner Heimatstadt, auch aus der Synagoge. Sein neuer Hauptwirkungsort wird dann Kapernaum. Und dort heißt es, mit Vollmacht und Kraft lebt er und lehrt er. Und von dort ging die Kunde aus in die Umgebung. Also wenn ich aus Nazareth wäre, würde ich mir denken, wie blöd waren wir. Den haben wir ziehen lassen. Also, na, so blöd. Wir können vieles aus der heutigen Stelle lernen. Ich fasse ein paar Punkte zusammen, die ich euch mitgeben möchte. Wunder können Glauben stärken, aber sie begründen den Glauben nicht. Wunder müssen auch Vorurteile überwinden, dass sie zum Glauben kommen. Wenn wir in dieser Schriftstelle, die ihr gerne nachlesen könnt, bitte nachschauen, dann heißt es, sie waren begeistert, da kommt der und redet. Und am Ende ist er in Ungnade gefallen. So schnell ist es. So schnell kann es sein, wenn Gott nicht tut, was wir wollen. Ist es bei uns so? Er war der Sohn Josefs. Er ist den Leuten dort bekannt gewesen. sie wussten oder dachten es zumindest so, was von diesem Sohn Josefs zu erwarten wäre. Sie wunderten sich, sie staunten, aber Wundern und Staunen ist noch kein Glaube. Jesus wurde durch Satan versucht und danach von Menschen. Der Geist Gottes durchschaut beide. Wir müssen den Geist Gottes bitten, uns hier Klarheit zu schenken und Kraft zu schenken, Versuchungen zu widerstehen. Glauben wir einer befristeten Menschenherrschaft oder einer unbefristeten, ewigen Gottesherrschaft? Auch das steht hier drinnen. Gottes Herrschaft ist eine Herrschaft der Befreiung und nicht der Unterdrückung. Auch das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Das Evangelium steht auf der Seite der Schwachen, der zu kurz gekommenen. Es hat auch einen sozialen Charakter und sieht, wie wir innerlich bedroht sind, wie wir angefeindet sind, wie wir Kompromisse machen, wie wir verletzt sind und aufgrund dessen andere verletzen. Das Evangelium ist eine innere Revolution. Da, wo es wirkt, da, wo wir die ganzen Sackerln im übertragenen Sinn loslassen, da kann Gott in uns wirken. Wer erkennt was aus der Schrift? Wir erkennen Jesus als Retter. Erkenne ich mich aus der Schrift als denjenigen, der Rettung braucht? Zuletzt, Jesus war der Vertriebene, man hat ihm nicht zugehört. Er war gefährdet in seiner eigenen Heimatstadt. Ich bin dankbar dafür, dass er nicht in Frust untergegangen ist, sondern in die nächste Ortschaft und in die nächste Ortschaft und in die nächste Ortschaft und das Evangelium gepredigt hat. Das, was er vorgelesen hat, Jesaja bestätigt hat. Ich bin's, der da kommen wird. Warum gingen die Nazarener in die Synagoge? Warum gehst du hierher? Was willst du hören? Das, was ich eh schon kenne, was ich weiß, was angenehm ist. Willst du kommen, weil du erwartest, dass der Geist Gottes etwas zu sagen hat? Ist dir bewusst, was die Botschaft ist, die wir immer wieder hören? Mit anderen Worten, aber letztlich immer wieder. Die da heißt, Armen die gute Botschaft zu bringen, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden zu sagen, hey, ihr könnt es wieder sehen, Unterdrückten die Freiheit zu senden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Diese Botschaft hat sich bis heute nicht geändert, nicht für Jesu Nachfolger. Wie also ist deine Reaktion? Sagst du, weg mit dem Buch. Diesem Buch oder auch Menschen, die mir Dinge aufzeigen, die mir nicht passen? Oder sagst du, wow, Jesus, bewundere ich, wie er das macht? Oder, dass du sagst, ja, er hat recht. Ich will umkehren. Ich erkenne mich hier drinnen und ich erkenne Jesus da drinnen. Ich weiß jetzt, was meine Aufgabe ist und ich will ihm nachfolgen. Wie entscheidest du dich? Amen.